Ja, es ist ein spannendes Thema heute. Es geht um Gegenwart und Zukunft. Wie wollen wir in einer sich ständig verändernden Welt leben? Wie wollen wir sie gestalten? Und es ist so, für manche ist es bedrückend, wird depressiv, andere lassen sich mitschwimmen und andere sagen, okay, wir nutzen die Chance und gestalten sie. Und mir kam so heute Morgen nochmal der Gedanke, es gibt ein Thermostat und ein Thermometer. Und die Frage ist, bist du Thermometer oder Thermostat? Ein Thermometer misst die Temperatur und sagt, oh ja, ist heute schön warm draußen, also gehe ich raus, oder ist kalt, euch bleibt lieber drin. Ja, also macht mich ein Stück weit davon abhängig. Ein Thermostat sagt unabhängig von der Temperatur, ich gehe raus, ich gestalte mein Umfeld, weil ich es so will und ich setze Akzente. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen als Einleitung für heute Morgen, aber der Simi hat nochmal andere Aspekte, die er mit hier reinbringt. Und ich möchte zu Beginn noch Jesus begrüßen und hier mit noch beten. Jesus Christus, du bist der Fels ist, auch das Auge im Sturm, wenn drumherum alles tobt. Und ich danke dir, dass du trotzdem gesagt hast, dass du deine Jünger rausgeschickt hast. Nicht gesagt, dass sie sich einigeln sollen, sondern rauszugehen als Salz und Licht und da auch Akzente zu setzen und ihr Umfeld auch zu gestalten. Und wir wollen auch heute Morgen überlegen und offen sein für das, was du auch hier tun willst, wo du uns gebrauchen willst. Und bitte dich einfach, dass du jetzt gegenwärtig bist, dass du unsere Gedanken segnest, uns voranbringst und auch Simi einfach auch befähigst dazu. Wir preisen dich dafür und geben dir die Ehre. Amen.
Ja, schön. Danke, dass ich da sein darf. Freut mich total. Ich sag's ja immer wieder, ich komme super gerne zu euch und bin gerne hier. Hey, wir haben einen Tag vor, wo ihr ein bisschen zuhören müsst, aber auch ein bisschen schaffen müsst, okay? Also es nicht nur zurücklehnen, sondern auch Scheibe, gell? Oh Mann. Genau. Wohin, wenn sich die Welt verändert? Also ich würde die Behauptung aufstellen, wir leben in einer Welt, die sich rasant verändert. Woran merke ich das bei mir zu Hause? Wenn ich meinen Kindern sage, ja cool, früher habe ich auch TKKG und so als Kassette gehört. Da schauen die mich an und fragen, Papa, was ist denn bitte schön eine Kassette? Okay, also die machen das alles ganz anders. Die hören vielleicht eventuell noch den gleichen Inhalt, oder? Die finden TKKG, drei Fragezeichen und alles auch noch cool. Aber die machen das über ganz andere Geräte, ganz anders wie wir. Bei uns ging einfach die Kassette aus und ich konnte einschlafen. Bei denen läuft es die ganze Nacht durch, wenn sie keinen Sleeptimer reinmachen. Also genau, und wenn ich jetzt manche von euch fragen würde, dann würdet ihr noch sagen, also ich könnte dir noch ein paar Dinge erzählen, die kommen da noch davor, vor der Kassette. Also genau. Also ihr merkt, wir leben in einer Welt, die sich wirklich schnell verändert, die sich rasant verändert. Ich mache euch nochmal ein Beispiel, was auch auf der Wertebasis sich verändert hat. Und zwar gehe ich mal ganz urteilsfrei hinein und sage, die Generation von meiner Großmutter, die kommt ja so nach dem Krieg und die haben gesagt, hey, also wir investieren super viel, um dieses Land wieder aufzubauen, um Wohlstand, Vermögen aufzubauen, dass wir das nicht nochmal erleben müssen. Also meine Großmutter hat noch auf dem Kartoffelfeld, auf dem Kartoffelacker von uns gearbeitet und hat da die Kartoffeln mit reingebracht und so, dass genug zu essen da war und alles. Also die haben gesagt, hey, wir schuften und wir arbeiten dafür und wir sind richtige Macher. Und wir bauen Vermögen und Besitztum auf. Also meine Oma sagt immer, das Haus so schnell abbezahlen wie möglich. Okay, das sind so solche Aussprüche. Jetzt hat zwei Generationen oder vielleicht auch drei Generationen später begegnen mir Menschen, die sagen, Gerade letzte Woche habe ich ein Gespräch gehabt, der hat gesagt, naja gut, ich arbeite nur 70%. Ja, okay, und was machst du mit den 30%? Ja, da schaue ich, was ich gerne mache und wie ich mich irgendwo einbringen kann oder ja, wie, was mir halt Spaß macht. Ich brauche gar nicht die 100%. Also da steht viel stärker dieses, hey, ich möchte mich selbst verwirklichen im Mittelpunkt. Und wenn ich das meiner Oma erzählen würde, wenn ich zu der kommen würde und sagen, also Oma, hey, ich arbeite jetzt nur noch 60% und mal schauen, wie das alles kommt. Und dort, also die hat ein ganz anderes Wertesystem, oder? Und da hat sich was verändert über die Zeit hinweg. Also wir leben in einer Welt, die sich verändert. Und die Frage ist immer wieder, wie gehen wir in dieser Welt, in der die sich verändert, wie gehen wir darin um? Wie bauen wir auch in dieser Welt, die sich rasant verändert, Kirche? Wie nehmen wir diese ganzen Dinge auf? Und ich möchte mit euch eintauchen in diese Geschichte von Daniel. Und Daniel hat super viel zu sagen. Und da steckt ganz viel drin. Am liebsten würde ich da euch die nächste ganze Woche davon erzählen. Das geht nicht, aber ich versuche immer ein paar Nuggets rauszuarbeiten, also ein paar Dinge, wo ich sage, wow, das wäre nochmal spannender, das ist nochmal eine spannende Idee, was wir von Daniel lernen können. Weil bei Daniel verändert sich seine Welt auch rasant. Daniel wächst auf am Königshof, der ist da bei der Königsfamilie, der wird gut ausgebildet, der steht gerade so in der Oberstufe vom Gymnasium. Und da kommen wirklich nur die Besten von den Besten hin. Also die, wo auch intelligent sind, die das fassen können. Und genau an diesem Punkt verändert sich sein Leben. Israel wird erobert von Babylon. Und der babylonische König überlegt sich ja, was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Völkern, die ich erobere. Und er sagt sich, okay, hey, wir machen das so in einem ersten Zug, nehmen wir die jungen, potenziell gut aufgestellten Leute mit und die bringen wir nach Babylon und dort schulen wir die in Werte, in Sprache, in allem Mögliche. Und dann, wenn die ausgebildet sind, dann holen wir den Rest nach und der Rest, der kann dann schuften und arbeiten und wirklich auch also Babylon aufbauen und vergrößern und erweitern. Aber die werden angeleitet von ihren eigenen Leuten, die sie kennen oder die sie zumindest schon mal erlebt haben, die ihre Sprache sprechen, aber ihre Werte oder die Werte und die Sprache und die Kultur von den Babyloniern haben. Also das war der Plan von diesem König. Und Daniel ist einer von denen, die nach Babylon kommen. Und jetzt ist die Frage, für ihn verändert sich die Welt, in der er ist, rasant. Und die Frage ist, was macht er jetzt in dieser Situation? Und das finde ich so spannend. Also Daniel geht nicht hin und sagt, naja, ich schotte mich jetzt ab. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, da steht Abschottung. Daniel sagt nicht, naja gut, ich schotte mich jetzt von allem ab. Ich will gar nichts mehr wissen von den Sachen. Also ich nenne das gerne die Igel-Taktik. Übrigens kann man das auch immer schauen, wie man sich selbst in einem Konflikt oder sonst wie verhält, gell? Anyway. Also das ist die Igel-Taktik, zu sagen, naja, ich igel mich ein, ich will gar nichts wissen. Also Daniel geht nicht hin und sagt, naja gut, ich will gar nichts von dieser neuen Kultur wissen. Ich will gar nichts, ich lasse mich da gar nicht drauf ein oder sonst was und ich ziehe mich zurück und bleib einfach in meiner Bubble, in meiner Blase und umgebe mich nur mit Leuten, die mich kennen, die ich kenne. Auf der anderen Seite geht aber Daniel auch nicht dorthin und sagt, ich lasse mich absorbieren. Also ich gehe völlig auf in diesem Neuen. Ich nenne das die Chamäleon-Taktik. Okay? Also ich passe mich dem ganz genau an und dann merkt keiner mehr einen Unterschied. Okay? Und Daniel agiert zwischen den zwei Polen, zwischen Abschottung und Absorbierung, zwischen Igel und Chamäleon. Und Daniel findet einen Weg in dieser neuen Kultur, in dieser sich veränderten Welt, wo er relevant bleibt. Wo er relevant bleibt, ohne aufzugeben in der neuen Kultur, ohne sich abzuschotten. Und das finde ich das Faszinierende an Daniel. Und diesen Gedanken, den wollen wir mal durchziehen und durchschauen durch diese Daniels-Geschichte, um zu schauen, was können wir davon lernen, was können wir davon lernen persönlich, aber was können wir auch als Kirche davon lernen. Also meine Gedanken spielen sich immer auf diesen zwei Ebenen ab. Was kann ich persönlich als persönliche Person davon lernen, aber was können wir auch anwenden auf Gemeinde, auf Kirche bauen, auf Reich Gottes bauen in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Es fängt so an, Daniel 1, 3 bis 4. Und der König sprach zu Aschpenas, das war sein oberster Kämmerer, also sein Diener. Er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären. Also fähig, an des Königs Hof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer, also von Babylon, unterrichten lassen. Okay, also das ist der Auftrag. Der Diener, der soll die gut aussehenden, jungen, intelligenten, also stellt euch vor, wie ihr, okay? Also ihr werdet alle ausgewählt worden. Ich soll er nehmen und dann nach Babylon bringen und dort sie eben unterrichten in der Schrift, in der Sprache, in der Kultur von Babylon. Also das ist der Punkt, das ist der Startpunkt von ihnen. Und folgendermaßen beginnen sie diese Schulung. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Schadrach und Michael Meschach und Asaja Abednego. Und vielleicht kennt ihr manche von den Freunden von Daniel nur mit ihren babylonischen Namen. Also ich frage das manchmal immer so ein bisschen und dann, Schadrach kennen wir aber. Genau, also das Erste, was sich verändert, sind die Namen von Daniel und seinen Freunden. Was entscheidend ist für dein Leben, ist der Name, den du in deinem Herzen und in deinem Verstand dir selbst gegeben hast. Also warum beginnen die mit dem Namen, den zu verändern? Ich habe drei Stühle. Der erste Stuhl ist, wer bist du? Der zweite Stuhl ist, deine Beziehung. Und der dritte Stuhl ist, was tust du? Wer bist du, deine Beziehungen und was tust du? Was die machen in Babylon ist, sie fangen hier an. An diesem Stuhl, wer bist du? Hier fangen sie an zu arbeiten, an der Identität. Sie geben ihm neuen Namen. Hier fangen sie an, an Daniel und seinen Freunden was zu verändern, an ihrer Identität. Und erst später verändern sie hier was und fangen an, hier Dinge zu machen. Und die Frage ist, die ich an dich habe, und die ich auch an euch als Kirche habe, ist, wer bist du? Wer seid ihr als Stammi Alsei? Was gibt ihr euch denn selber für einen inneren Namen? Also meine Tochter heißt Jemima Avelana Speck. Okay, jetzt kann sie für Speck, kann sie nicht so viel. Aber Jemima heißt sie, weil wir diese Hiobs-Geschichte so toll finden, meine Frau und ich. Und das ist die erste Tochter. Also Hiob bekommt drei Töchter und noch ein paar Söhne. Und in der Bibel ist es meistens immer andersrum. Immer werden die Jungs und die Männer und so beschrieben. Aber bei Hiob werden die drei neuen Töchter beschrieben. Und dann gab es noch ein paar Jungs. Und meine Töchter oder unsere Töchter heißen genau nach den Töchtern von Hiob. Und die erste ist eben Jemima. Und das fanden wir so toll und das wollten wir mitgeben. Und dann heißt sie noch Avelana, weil sie in Ghana gezeugt wurde. Und dort es so war, dass die Ältesten eigentlich den Namen geben. Und wir hatten immer gedacht, oh, machen wir das oder machen wir das nicht? Weil manchmal kamen dann so Namen wie Montag oder Dienstag, weil es halt Montag oder Dienstag war, wo das Kind zur Welt kam. Manchmal auch Hirse oder was gerade reif war. Aber der für uns den Namen ausgesucht hat, hat gesagt, Avelana, das ist in dieser Sprache, Gott ist gut. Und wir haben dann das hat uns so berührt, genau, uns ging es genauso. Und diesen Namen haben wir mitgenommen und haben gesagt, hey, wir wollen das dir mit auf den Weg geben. Also Namen haben Bedeutung. Und es gibt aber auch Namen, die du dir selber gibst. Namen, die vielleicht Menschen in dein Leben gelegt haben. Mein Mathelehrer hat irgendwann mal gesagt, Simi, dass aus dir mal noch was wird, hätte ich nicht gedacht. Ja, hat mich bewegt, also bewegt mich immer noch. Genau. Also solche Dinge und vielleicht merkt ihr das auch, das habt ihr vielleicht auch in euch. Aber das habt ihr vielleicht auch als Kirche in euch. Er sagt, das hat man mal zu uns gesagt, oder das ist halt dieser Name, den wir uns geben, oder ja, also wir verändern uns nie, oder da wird nie was anders, oder keine Ahnung, wir kriegen nie einen neuen Bau, oder was auch immer, was ihr euch geben wollt. Ja, also es ist entscheidend wichtig zu sagen, wer bin ich, die Identität, und genau dort fängt die Veränderung an. Wer du im Inneren bist, beeinflusst deine Beziehungen und das, was du tust. Wenn dir ein Lehrer sagt, naja, dass aus dir nochmal was wird, hätte ich nicht gedacht. Ja, so gehst du in Beziehungen rein. Na gut, ich weiß auch nicht, ob noch aus mir nochmal was wird und wie ich handle. Oh, ich werde viel unsicherer, oder? Also versteht ihr, wer du bist, deine Identität, hat einen Einfluss auf die anderen Bereiche. Daniel wird verändert von Gott ist mein Richter zu Belshazzar. Bel schützt sein Leben. Und jetzt haben die Babylonier ganz viele Götter gehabt. Und die haben praktisch Gott ersetzt mit einem anderen Gott, mit einem Götzen, mit einem Gott aus der babylonischen Kultur. Hanania wird ersetzt, der Herr er zeigt Gnade zu Schadrach, Befehl Akkus. Also da ist nicht der Akku gemeint, sondern ist auch, ich glaube, in Gott ist es auf jeden Fall. Ich kann euch nicht genau sagen, welcher. Genau. Und dann Michael, wer ist wie Gott? Meschach, wer ist, was Akku ist? Okay, also ihr seht, der wird immer wieder, dieser Gott wird immer wieder ersetzt mit einem anderen Gott aus dieser babylonischen Kultur. Asaja, der Herr ist meine Hilfe. Abednego, Knecht des Nego. Nego ist wieder ein weiterer Gott, oder? Also die Babylonier hatten verschiedene Götter da. Also da wird dran geschraubt. Also hier, als allererstes hier, wer bist du? Und dann kommt es zu folgenden Szenen. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit dem Wein, den dieser trank, nicht unrein machen wollte. Also was ist die Situation? Die kommen an dem Hof und werden jetzt an diesem Stuhl hier herausgefordert. Was tust du? Weil der Diener sagt, naja gut, ihr seid alle eingeladen, ihr dürft die Speisen vom König essen, ihr dürft den Wein vom König trinken, ihr dürft dort seine Gäste sein und das soll euch stark und kräftig machen. Okay, jetzt denkt ihr vielleicht, hört sich ja nicht schlecht an. Also Wein vom König? Das Problem ist, dass natürlich viele Dinge, die dort aufgetischt wurden, gegen die Reinheitsgebote der Juden verstoßen haben. Ein anderes Problem war, dass ganz viele von diesen Speisen auch gewidmet oder geopfert oder geweiht waren für die Götter von Babylon. Versteht ihr? Und das bringt Daniel in ein Problem. Und die Frage ist ja, was mache ich denn jetzt, wenn mir eigentlich meine Kultur sagt, ich darf das gar nicht? Was mache ich denn jetzt? Und wir lesen dir, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Also Daniel entscheidet gar nicht auf dieser Ebene, sondern er geht zurück zu dieser Ebene und sagt, hey, wer bin ich denn in meinem Inneren? Was sagt mir mein Herz, wie ich bin? Und das entscheidet darüber, wie ich handle. Weißt du, wer du bist? Kennst du deine Werte? Versteht ihr, wir werden auch immer wieder hier herausgefordert. Aber es ist entscheidend, dass wir diesen Stuhl geklärt haben. Und dann können wir Entscheidungen treffen auf den anderen Stühlen. Und genauso als Kirche, wenn wir diesen Stuhl nicht geklärt haben, als Kirche, dann reden wir immer da über die Handlungen, was tun wir und so weiter. Aber es ist entscheidend, dass wir wissen, wer sind wir? Für was sind wir da? Was sind unsere Werte? Für was stehen wir ein? Und dann wird sich ganz vieles von dem ändern. Da wird sich vielleicht ganz vieles von dem auch lösen. Wenn du deine Werte nicht kennst, dann kannst du sie auch nicht leben. Also wenn du nicht weißt, wer du bist und was deine Werte sind, dann kannst du sie auch nicht leben. Ich schreibe meine Werte mir immer wieder auf und versuche sie immer wieder 1 bis 2 Mal in der Woche zu lesen. Weil dann können sie mich bestimmen, dann kann ich sie leben und dann können sie mein Leben prägen. Dann können sie prägen, was ich tue, wie ich mich in meinen Beziehungen verhalte. Auch wenn meine Tochter nachts kommt und sagt, Papa, kannst du mich noch irgendwo hinfahren oder kannst du noch das machen? Oder Genau. Und ich glaube, wir als Christen müssen noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur sagen, naja, wir bestimmen jetzt unsere Werte und wer wir sind, sondern ich formuliere das gerne so, wir müssen unsere Wertanschauung von einer Wortanschauung bekommen. Was meine ich damit? Ich meine, dass wir unsere Werte und wer wir sind, unsere Identität von der Bibel bekommen, vom Wort Gottes, dass wir von dort bestimmt werden. Also Daniel nahm sich vor, in seinem Herzen, dass er nicht von dieser Königsspeise essen soll und nicht vom Wein trinken soll. Also er nimmt sich das hier vor und handelt dann anders. Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht, aber Daniel bittet den Kämmerer und sagt, hey, ich würde gerne nicht von diesen Speisen essen, sondern ich will nur Gemüse. Nur Gemüse, gell? Ja, also er geht nicht hin und sagt, naja, ich schotte mich völlig ab, oder? Er geht auch nicht hin und sagt, ich gehe völlig da drin auf. Er geht auch nicht hin und sagt, naja, ich mache das nicht, lieber Kämmerer, danke. Sondern er fragt ihn, er bittet ihn. Er ist in Liebe unterwegs. Ich formuliere das gerne so, Wahrheit ohne Gnade ist gemein. Gnade ohne Wahrheit ist bedeutungslos. Wahrheit und Gnade gemeinsam sind der Schlüssel für ein relevantes Leben. Also er steht zu dem, aber er ist auch in der Gnade unterwegs, weil er sagt, ich habe einen Vorschlag, lieber Kämmerer, könnten wir das nicht mal so leben, können wir das nicht mal so probieren? Und der Kämmerer, der hat ein bisschen Angst, weil sein Leben steht dadurch auch auf dem Spiel, weil er, wenn die sich nicht richtig ernähren, diese jungen Leute, dann wird er auch dafür verantwortlich gemacht und das bezahlt er dann mit seinem Leben. Und deshalb sagt er, und nach 10 Tagen, also die sagen, okay, lass uns doch mal 10 Tagen den Gemüsetest machen. Und wenn du den Gemüsetest bestehst, dann dürft ihr das noch länger machen, okay? Und nach 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Also ich hoffe, wir haben genug vegetarische Sachen nachher fürs Mittag. Da tat der Aufseher die königliche Speise und den Wein weg, die für sie bestimmt waren, und gab ihnen Gemüse. Okay? Also die entwickeln sich super, weil da der Segen Gottes drauf lag. Ich weiß nicht, ob es am Gemüse oder am... Nee, anyway. Also die entwickeln sich und der Kämmerer, der Diener, der realisiert es. Oder? Und so wird es relevant. So wird Daniel relevant in dieser Situation. Aber er entscheidet nicht hier, mache ich das oder mache ich das nicht, sondern er entscheidet hier und sagt, ja, natürlich bin ich Jude und ich kenne meinen Gott und ich liebe meinen Gott. Und dieser Gott bestimmt mich und deshalb will ich anders handeln. Also das ist so, beeindruckend an Daniel und seinen Freunden, dass genau das passiert. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie sich danach vor ihn gebracht werden sollten, brachten sie der oberste Kämmerer von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener. Also so geht die Geschichte aus, weil sie gewusst haben, wer sie sind. Obwohl man ihren Namen geändert hat. Sie wussten, wer sie sind, was ihre Werte sind. Und ich glaube, das ist auch entscheidend für dich und dein Leben in einer Welt, die sich rasant verändert, dass du weißt, wer du bist, was deine Werte sind. Und das ist auch entscheidend für eine Kirche, dass sie weiß, wer sie ist und was die Werte von der Kirche sind. Es ist so, dass ich immer kurze Impulse geben möchte und euch dann ein bisschen schaffen lassen will. Okay? Und ich will das einfach nochmal aufwerfen und nochmal in den Raum stellen, zu fragen, wisst ihr denn persönlich, was so euer Leitvers ist für euer Leben? Für was sind eure Werte, wo ihr sagt, naja, die würde ich gerne leben? Da lade ich dich ein, da einfach mal zu überlegen und zu sagen, okay, hey, das sind meine 4, 5 Werte. Die will ich leben. Dafür lebe ich, auch wenn es stressig wird zu Hause oder in einer Beziehung oder beim Schaffen oder sonst wo. Und zu sagen, hey, das ist mein Zielsatz, dafür gehe ich rein, dafür lebe ich. Und dann aber auch zu sagen, hey, als Kirche hängen wir nicht nur irgendwas an die Wand, sondern schreiben das in unser Innerstes, in unser Herz und leben das. Also ich sage euch, ich finde den Satz vom ICF, jetzt, ihr müsst ihn nicht nehmen, aber ich finde den so gut und habe gemerkt, was der mit mir macht. Zu sagen, hey, ich will Jesus ähnlicher werden. Ich will furchtlos leben und ich will mein Umfeld positiv verändern. Und ich war letztens im Gespräch und da ging es um eine Entscheidung, ob so ein Ehepaar in die Mission geht. Und irgendwann schaue ich sie an und sage, hey, ihr wisst schon, was unser Satz ist, gell, als Kirche. Und vielleicht ist es auch euer persönlicher, dass wir sagen, wir wollen furchtlos leben. Und auf einmal wurde klar, was sie auch machen wollen, dass sie in die Mission gehen wollen. Und es wurde auf einmal auch klar, dass dieser Satz nicht nur irgendwo an der Wand hängt, sondern dass der wirklich was verändert, dass der beschreibt, wer wir sind und dann unser Handeln prägt. Jetzt kannst du sagen, okay, hey, das Persönliche mache ich gleich und mache ich mit mir, aber das als Kirche möchte ich unbedingt mit euch machen und sagen, okay, hey, dann wollen wir ein bisschen aktiv werden. Und die Idee ist jetzt so, dass ihr 10 Minuten habt, okay, ihr müsst richtig diszipliniert sein und ihr seht da hinten, seht ihr auf der rechten Seite längere Sätze und ich habe die einfach mal, übrigens mit ChatGPT, zur veränderten Welt so und so alles, mir rausgeben lassen und sagen, okay, hey, das sind Visionssätze von Kirchen. Ich habe danach auch noch geguckt, ob die wirklich stimmen. War noch nicht so ganz genau das Ergebnis. Aber anyway. Und ich lade euch einfach mal ein und sagen, hey, ich gehe da mal vorbei und der, wo mir am meisten gefällt, da mache ich einfach einen Strich hin. Okay? Und dann geht ihr da links, da seht ihr Werte aufgeschrieben. Das ist ein bisschen unterschiedlich formuliert, weil die Kirchen das unterschiedlich formulieren. Auch wieder von Kirchen, von überall her. Also da sind C1-Churches, da Kirchen dabei, da ist aber auch ein ICF dabei, da ist aber auch eine Move-Church dabei, da ist aber auch eine Landeskirche dabei. Also alles möglich. Ich habe sehr breit geschaut. Und ich lade euch einfach mal ein, zu sagen, hey, ich mache mal 4 Striche an den Werten, die ich gut finde. Ja, du kannst alle 4 und einen machen, du kannst aber auch sagen, hey, ich mache die 4 unterschiedlichen, okay? Okay, ich mache einfach weiter. Ich bitte euch einfach, ihr könnt ja da noch das in ganz still und leise machen. Genau, super. Ganz vieles, was wir heute machen, also ich habe jetzt nicht die Idee, dass danach eure Vision und eure Werte stehen. Was ich möchte und was ich didaktisch damit erreichen möchte, ist, dass du merkst, okay, hey, das hier, wer du bist, hat einen Einfluss auf mein Handeln und auf meine Beziehung. Okay? Dass man dann irgendwann davon ableiten muss, okay, hey, die Visionen und die Werte, die müssen klar sein. Hilft uns dann auch zu entscheiden, wie ist es mit dem Neubau oder weiß ich was für Dinge. Genau, das wächst da draus. Aber mir ist es wichtig, dass du persönlich weißt, wer du bist und dass ihr als Kirche wisst, wer ihr seid. Und wenn ihr das noch nicht wisst, dann startet doch bitte so einen Prozess, dass ihr die Dinge klären könnt für euch. In der Geschichte von Daniel geht es gleich rasant weiter. Also die wurden herausgefordert an der einen Stelle und werden gleich an der nächsten Stelle weiter herausgefordert. Und die drei Freunde von Daniel kommen in eine Situation. Der König hat die Idee, naja gut, ich mache jetzt mal eine ganz, ganz große Statue. Und diese Statue möchte ich, dass alle anbeten, dass alle niederfallen vor dieser Statue und da sagen, okay, hey, wir beten die an. Ich lese euch den Text dafür vor. Da kamen zusammen die Fürsten, die Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Lande zur Weihe des Bildes, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie stellten sich vor dem Bild auf, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut, es wird euch befohlen, euch Völkern, Nationen und Sprachen, wenn ihr hören werdet den Klang des Horns, der Flöte, der Zither, der Harfe, der Leier, der Doppelflöte und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufrichten lassen hat. Okay, also könnt ihr euch diese Situation vorstellen? Die stehen da alle, also diese Statue stand in der Ebene, also man muss sie von Weitem schon gesehen haben. Und die stehen davor und der Nebukadnezar lässt da alle versammeln und sagt ihnen, okay, hey, wenn die Musik angeht, dann bitte betet ihr diese Statue an. Dann betet ihr bitte dieses Bild an. Und jetzt merkt man, dass dieses Bild gar keinen Namen hat. Und man gar nicht genau weiß, naja gut, für was steht es denn jetzt halt genau? Also für welchen Gott steht denn dieses Bild ganz genau? Und man geht darauf und sagt, naja, also da Babylon so viele Götter hatte und so viele Kulturen und alles Mögliche, hat man gesagt, naja gut, wir vereinen das alles in dieser Statue und das soll man anbeten. Und da soll man sein Knie davor beugen. Also nichts anderes ist es, was der König sagt. Er sagt, okay, mir ist es eigentlich ganz egal, was du in deinem Inneren, in deinem Privaten anbetest. Aber wenn wir alle zusammenkommen, wenn es öffentlich wird, dann möchte ich, dass ihr genau dieses Bild, das ich euch vorschreibe, anbete. Okay, ich habe es mal so ausgedrückt. Privat könnte man den Gott Israels anbeten, aber in der Öffentlichkeit muss man wie alle anderen sein und dieses goldene Bild anbeten. Okay, also der König hatte gesagt, na gut, lieber Daniel oder liebe drei Freunde, lieber Schadrach, du darfst von mir aus, darfst du zu Hause deinen Gott von Israel verehren. Das ist überhaupt kein Problem. Aber jetzt, wenn du öffentlich bist, wenn du in der Öffentlichkeit bist, dann möchte ich, dass du dieses Bildnis, das ich dir vorschreibe, anbete. Und das finde ich was ganz, ganz Spannendes, was ja auch in unserem Leben öfters passiert, oder? Also privat kannst du machen, was du willst, aber wie ist das in der Öffentlichkeit? Oder wie ist das mit dem Glauben? Na ja, gut. Also privat glaube ich das halt, aber stehe ich dafür auch öffentlich ein? Ich mache euch ein Beispiel, vielleicht bist du irgendwie in der Wirtschaft unterwegs und es geht nicht immer so toll in der Wirtschaft zu. Also jetzt kannst du sagen, naja, privat lebe ich halt andere Werte, weiß, wer ich bin, aber hey, in der Wirtschaft kann ich das nicht leben, weil wenn ich das mache, dann bin ich im Nachteil und ich muss genauso sein wie die anderen und das Leben. Es gab eine Untersuchung zu Sex vor der Ehe und da hat man gesagt, naja, ein Teil von den Kirchen, die sagen, naja, das ist ganz egal, man darf das einfach leben. Und ein anderer Teil hat gesagt, naja, wir sagen also, Sex vor der Ehe geht überhaupt nicht. Und dann hat man untersucht, wie verhalten sich denn die Gruppen? Und der Unterschied von dem, dass sie sagen, naja, wir hatten schon Sex vor der Ehe, von der einen Gruppe, die sagt, naja, bei uns ist es egal, ja, zu der anderen Gruppe, die sagt, nee, bei uns darf man das auf keinen Fall, das ist ein Wert und wir wollen das nicht, der ist ganz gering. Da war 5%, also der Unterschied. Also das, was dann gelebt wurde, war komplett anders wie das, was gesagt wurde. Jetzt kannst du, welche Meinung auch immer sein, oder? Wir diskutieren das bei uns in der Kirche immer sehr stark noch. Aber versteht ihr diesen Punkt, wenn das Private, das eine, was ich sage, aber das, was ich dann öffentlich lebe, ist immer wieder in einem Konflikt. Und genau da rein kommen diese drei Freunde von Daniel, weil sie stehen auf einmal auch da. Und das Problem ist für sie, wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll zur derselben Stunde in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Okay, also wenn du bei diesem Bildnis stehst und dich nicht verbeugst, wenn die Musik angeht, dann stirbst du. Dann wirst du in den Feuerofen geworfen. Das ist die Konsequenz davon. Und wisst ihr, versteht ihr, jetzt kann man sich nicht abschotten, aber man kann sich absorbieren lassen. Und sagen, ja gut, ich mach's einfach. Aber die Frage ist ja, wie lebe ich denn jetzt halt bitte schön relevant in diesem Moment? Wie kann ich denn jetzt halt relevant dazu stehen zu meinem Glauben? Zu dem, wer ich bin? Was meine Werte sind? Die drei Freunde, ihr kennt diese Geschichte, gehe ich davon aus, die sagen, hey, wir machen das nicht. Da fingen Schadrach, Meschach und Abednego und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen. Und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren. Und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Also wie entscheiden sie sich? Die können sich nicht abschotten, oder? Da gibt es kein Rauskommen. Die entscheiden sich aber auch nicht für die Chamäleon-Taktik zu sagen, nee, ich mache das einfach und in meinem Herzen glaube ich aber was anderes. Und Gott weiß das ja. Das wäre ein nachvollziehbarer Gedanke. Vielleicht hätte ich so gehandelt in dieser Situation, wenn es um mein Leben geht. Sie sagen, hey, wir wollen relevant bleiben und wir entscheiden uns dafür, nicht niederzufallen, sondern unserem Gott zu vertrauen. Hey, und das berührt mich so tief in den Situationen, dass die drei junge Männer, ja, das sind junge Männer, die sind alle jünger wie wir, die sagen, hey, ich vertraue diesem Gott. Und wisst ihr, was mich total berührt, ist dieser Nachsatz. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren. Okay, also die sagen, naja, wir vertrauen darauf, dass Gott es machen wird. Aber wenn er es nicht tut, dann werde ich trotzdem mich nicht verbeugen vor diesem Gott. Ich nenne das einen Gott plus 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 Vertrauen. Also oftmals ist es so, dass wir sagen, naja, also Gott, wenn du das tust, dann vertraue ich dir. Also Gott, wenn du mir einen neuen Job schenkst, bist, oder hey, wenn ich einen Partner finde, oder wenn ein Kind, oder hey, wenn unsere Beziehung besser wird, oder ich weiß nicht, ihr könnt einsetzen was, oder da sagen wir oft, ja Gott, wir vertrauen dir, plus wenn das und das und das passiert, plus dies, plus das. Aber die drei jungen Männer, die lassen dieses Plus weg. Die sagen, und wenn du nichts tust, wenn nichts passiert, werden wir trotzdem dein Bild nicht anbeten. Also die lassen dieses Gott plus, 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 plus irgendwas und dann vertraue ich. einfach weg, sondern die sagen, hey, wir vertrauen einfach Gott. Nicht für sein Tun, nicht für sein Handeln, sondern wir vertrauen ihm, wir lieben ihn, einfach weil er Gott ist. Nicht für das, was er getan hat, sondern einfach weil er Gott ist. Nicht weil er mich dann bevorzugt, mich mehr segnet, mir noch ein Haus schenkt oder noch ein Auto oder weiß ich was. Sondern die sagen einfach, hey Gott, weil du Gott bist, deshalb vertrauen wir dir. Deshalb beten wir dich an. Nicht Gott plus irgendwas, sondern sie sagen, hey Gott, einfach, weil du Gott bist. Und versteht ihr, du kennst es vielleicht ja selber, du möchtest ja auch geliebt werden und du willst nicht geliebt werden, weil du so gut aussiehst oder weil du ein Haus hast oder weil du ein Auto hast oder weil du Geld hast oder weil du, sondern du möchtest einfach geliebt sein, so wie du bist. Hey, und bei Gott ist es nichts anderes. Der wünscht sich auch diese Liebe, diese Beziehung zu uns, nicht weil wir irgendwas bekommen, sondern einfach, weil Gott Gott ist. Und das fasziniert mich total an diesen drei jungen Männern, dass sie das in dieser Situation sagen. Und wenn er nicht, dann vertraue ich trotzdem drauf. Also die haben ein Vertrauen auf diesen Gott und so werden die relevant. So leben die in dieser Konfrontation relevant. Folgendermaßen geht diese Geschichte aus. Er antwortete und sprach, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Also dieser König sagt, na gut, ihr wollt euch nicht niederknien, ihr wollt es nicht anbeten, okay, also kommt ihr in diesen Feuerofen. Und der lasst den Feuerofen extra heiß erhitzen oder da sterben die Soldaten, die den erhitzen und so dabei, nur weil sie in der Nähe von dem Feuerofen war. Und der König schaut sich das wahrscheinlich von weit, weit weg an und sagt auf einmal, oh, ich sehe da erstmal drei Leute drin herumlaufen. Und das ist mal kein gutes Zeichen, weil eigentlich sollten die verbrennen. Und die laufen da herum und wow, ich sehe noch eine vierte Person. Das nimmt dieser König wahr. Dieser König nimmt diesen Glauben wahr. Der nimmt das alles wahr, was Gott da tut. Okay? Versteht ihr, wie relevant das auf einmal wird? Was für eine Ausstrahlung das hat? Also der König sieht es und jetzt könnte ich tief da reingehen, weil da ganz viel drin steckt. Oder da steckt auch eine Antwort auf eine Theodizee-Frage drin. Also dieses Warum, ja, Jesus wird an deiner Seite sein. Jesus wird dich begleiten. Habe nicht die Zeit dafür, da jetzt drauf einzugehen. Aber das ist ein ganz, ganz tolles Bild, was hier ist und was hier steht. Aber diese drei Männer sagen, okay, wir vertrauen diesem Gott und wir stehen dafür ein. Und nur diesen Gott beten wir an, nichts anderes. Nichts anderes beten wir an. Und ich glaube, dass in unserem Leben immer wieder so ein Kampf stattfindet um unsere Anbetung, was wir anbeten. Und jetzt kann ich es auch anders formulieren, zu sagen, okay, wo geht denn unsere Energie rein, wo geht unser Geld hin, wo geht unsere Leidenschaft hin, wo gehen unsere Ressourcen hin, an was denken wir immer wieder, wo finden wir Sicherheit, wo finden wir Vertrauen? Oder das sind die Punkte, wo wir sagen, okay, hey, da geben wir unser Herz hin. Ich glaube, wir sind gemacht dazu anzubeten. Und wenn wir nicht diesen Gott anbeten, dann beten wir was anderes an. Und deshalb wird immer wieder in dieser rasant veränderten Welt ein Kampf stattfinden um deine Anbetung, wo du sagst, okay, hey, hier gebe ich mein Herz hin. Und so wird es auch sein als Kirche, dass ein Kampf stattfinden wird um diese Anbetung. Und die Frage ist, ja, was beten wir an? Und beten wir es nur an, wenn dann irgendwas passiert? Oder beten wir es einfach auch an, weil wir sagen, hey, einfach um Gottes Willen, weil er Gott ist. Und ich möchte dich einladen, ich habe euch ein langes Dokument, die einen oder anderen haben schon gesehen, wie lange das ist, auf den Tisch gelegt. Ich zeige euch das ganz kurz nochmal. Und Das ist ein Church Health Check, also ein Gesundheitscheck für Kirche. Das hat so drei Teile. Ich lade euch einfach mal ein, für auf jeden Fall den ersten Teil zu machen. Und der geht den fünffältigen Dienst entlang. Ich hoffe, ihr habt das schon mal gehört, was der fünffältige Dienst ist. Genau, wenn nicht, irgendjemand an eurem Tisch hat es bestimmt schon mal und der erklärt es euch dann fachmännisch. Genau. Und die Idee ist, dass ihr das wirklich am Tisch gemeinsam macht. Also ihr bestimmt eine Person und sagt, okay, hey, du bist der die Frage vorliest und wir geben die Antworten. Und das ist eine Frage und dann könnt ihr immer von 1 bis 10 diese Kreuze machen. Und ihr fragt wirklich jeden durch, also wenn ihr jetzt 6 Leute am Tisch seid, da sind am Ende da 6 Kreuze, okay? Und dann fragt ihr zum Beispiel, gibt es Raum und Zeit und Momente für das Wirken vom Heiligen Geist? Und dann beantwortet ihr das. Genau. Und dann gibt es noch so Reflexionsfragen und die könnt ihr zusammen, also das sind einfach Ideen. Wenn euch da schnell was einfällt, dann schreibt es schnell auf und genau. Genau. Der zweite Teil geht ein bisschen um die Mitarbeit und der dritte Teil wird nochmal persönlicher. Aber ihr müsst nicht alles machen. Mir geht es darum, dass ihr den ersten Teil auf jeden Fall mal macht. Dafür habt ihr eine Viertelstunde Zeit und dann haben wir Pause, gell? Ja. Cool. Wir würden gerne reingehen in die dritte Session. Mein Programm hat mich nicht ganz Englisch schreiben lassen. Genau, eigentlich sollte dort stehen, who is the boss? Genau. Ich merke gerade, ich habe keine Chance gegen euch. Also ich bin schon mal nicht der Boss. Cool. Genau, ich will euch noch mal ganz kurz erklären, was haben wir gerade gemacht? Wir haben in der ersten Übung, in dem ersten Schritt, haben wir geschaut, wer sind wir? Wer seid ihr als Stammi Alzey? Oder wer wollt ihr gerne sein? Ich habe das mal auf diese eine Seite gehängt. Ich habe einfach mal alles, was über 5 Striche hat, dorthin gemacht. Das sind 2 Sätze, die ihr gut findet. Und das sind ein paar Werte, die ihr dort habt, wo ihr sagt, wow, das wollen wir eigentlich sein. Also wenn wir entscheiden können, wenn wir, was wir eigentlich sein wollen. Und in dem zweiten Schritt haben wir geschaut, ja, wie sieht's denn eigentlich aus? Wie handeln wir eigentlich, oder? Mit diesem Church Health Check war einfach mal die Frage, okay, wie nehmt ihr denn das wahr? Wie handelt ihr denn eigentlich? Also aus der einen Gruppe kam, naja, wer schreibt uns jetzt krank und wie lange werden wir krank geschrieben? Genau. Ist ja auch schon mal eine Aussage. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so gesagt habe. Ich sag nicht, welche Gruppe es war. Genau. Aber da auch nochmal dieser Gedanke, also dann ist vielleicht eine Spannung da zwischen dem, wer wir eigentlich sein möchten und was wir tun und was könnten wir vielleicht machen, dass wir wieder dort, dass wir in das Handeln kommen, wo wir auch sagen, das passt zu der Identität, die wir gerne ausstrahlen würden. Genau, also das war der Gang. Wir gehen noch weiter mit den Sachen. Also es war wirklich ein Plan, warum wir diese Sachen machen und wir arbeiten damit noch weiter. Ihr dürft diesen Church Health Check einfach mal auf eurem Tisch liegen lassen. Ich gehe dann noch ein bisschen weiter und sage euch dann, was wir damit noch machen. Genau. Session 3, who is the boss? Folgende Situation, der König steht auf, ich weiß nicht, ob das auf seinem wunderbaren Balkon ist, und schaut so über Babel und schaut sich das alles an und sagt folgenden Satz. Das ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Okay, könnt ihr euch also diesen König vorstellen, wie er voller Stolz, voller Dings auf sein Reich guckt? Und Babylon war wirklich, also das muss der Hammer gewesen sein damals, was die da gebaut haben, was sie erschaffen haben. Und er steht dort und sagt, hey, das ist das große Babel, das ich erbaut habe. Ich weiß nicht, ob du ähnliche Gedanken hast wie ich. Wenn ich manchmal so diese Weltgeschichte von heute anschaue, dann denke ich mir auch manchmal, oh, was haben denn manche mächtige Menschen in unserer Welt gerade für Gedanken und wie verhalten die sich und dürfen die das einfach alle so machen und so weiter. Solche Gedanken kommen mir immer wieder in den Sinn. Und genau in so einer Situation, finde ich, sind wir hier wieder. Als dieser König sagt, guckt mal, hey, was ich Tolles gemacht habe, was ich erbaut habe, was ich erschaffen habe, was ich gemacht habe. Aber diese Situation verändert sich. Genau. Und das Spannende ist aber, dass Nebukadnezar, der das sagt, eigentlich nicht dafür kritisiert wird, dass er mächtig ist, oder zumindest meines Wissens in der Bibel wird er nirgends dafür kritisiert, dass er Macht hat, sondern er wird dafür kritisiert, dass er glaubt, er sei der Mächtigste und er hat das gemacht und er hat das getan und die Art und Weise, wie er es getan hat, dafür bekommt er diese Kritik. Okay, also das ist mal nochmal eine spannende Unterscheidung, dass nicht die Macht an sich erstmal kritisiert wird, sondern der Machthaber in seiner Art, wie er dazu gekommen ist, wie er sich verhält, sein Stolz, könnte man auch sagen, wird kritisiert. Genau, und König, der hat einen Traum. Eines Nachts lag ich auf meinem Bett und hatte einen Traum, der meine Ruhe raubte. Was meine Augen zu sehen bekamen, stürzte mich in Angst und Schrecken. Also dieser König, der schläft und er hat diesen Traum und ich versuche euch mal den nachzuerzählen, aber ihr kennt ihn vielleicht auch, das ist dieser wunderbare Baum, der schön wächst und alles toll ist und die Vögel nisten. Übrigens ist es super interessant, wie Daniel das so ein bisschen beschreibt und wahrnimmt und man merkt, wie stark er sich schon auch reingegeben hat in die Kultur und die Kultur kennt, aber das ist nur eine Klammerbemerkung. Dieser Baum, der blüht auf und ist wunderschön und alles ist toll. Und irgendwann wird dieser Baum gefällt. Nur noch die Wurzel und dieser Stamm soll stehen bleiben. Und das verunsichert diesen König. Und dieser König weiß nicht, okay, was ist das jetzt für ein Traum? Und was hat er zu bedeuten? Was macht er mit? Und dieser König bekommt Angst und würde gern wissen, was bedeutet denn dieser Traum? Was passiert da jetzt? Was hat der mit mir und mit meinem Leben und mit meinem tollen Reich, das ich aufgebaut habe, zu tun? Und der Daniel, der deutet ihm dann diesen Traum. König Nebukadnezar, hiermit wird dir die Herrschaft weggenommen. Du wirst aus der Gemeinschaft der Menschen ausgestoßen und musst unter den wilden Tieren leben. Du wirst Gras fressen wie ein Rind und das 7 Jahre lang, bis du erkennst, der höchste Gott allein ist Herr über alle Menschen und er gibt die Herrschaft, wem er will. Okay, also dieser Daniel, ich mache es schnell, diese Geschichte, ich gehe davon aus, dass ihr sie auch ein bisschen kennt, sagt diesem König und sagt, hey Nebukadnezar, Achtung, dir wird die Herrschaft weggenommen, weil dein Stolz dich dorthin getrieben hast, dass du gedacht hast, du bist der Größte, der Mächtigste, der Stärkste und du wirst 7 Jahre in der Wildnis sein. Also stellt euch das mal vor, das passiert wirklich, dieser König, 7 Jahre ist er auf einmal weg, oder? Also der ist einfach weg und lebt in dieser Wildnis und ist einfach weg. Who's the boss? Wer ist der Boss? 7 Jahre ist er weg. Bis er erkennt, wer wirklich der Boss ist. Ich lese euch weiter. Nach dieser Zeit, also nach diesen 7 Jahren, hob ich Nebukadnezar meine Augen auf zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wert, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Er macht's, wie er will. Mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Also Nebukadnezar kommt von dieser Aussage, wow, ich bin der Größte, das habe ich alles geschaffen, das habe alles ich gemacht, zu dieser Aussage, dass er Gott preist und ehrt und lobt und sagt, wow, er ist der Boss. Okay? Und ich finde das so interessant in dieser Kultur, dass sowas passiert, dass Gott eingreift und dass Daniel hilft, zu dieser Erkenntnis zu kommen. Und Daniel macht es nicht, indem er sich, indem er aufgeht in dieser Kultur, auch nicht, indem er sagt, naja, ich will diesem König überhaupt nichts sagen, der sich für den Größten hält, sondern der immer wieder relevant bleibt und dem König sagt, Achtung, der Traum bedeutet genau das. Und erst, wenn du diesen Gott, wenn du ihm diese Ehre gibst, dann wirst du wieder normal, dann wirst du wieder eingesetzt. Und genau das passiert. Dieser Nebukadnezar wird wieder eingesetzt als König. Und er wird, und er herrscht wieder. Also er ist demütig und daraufhin bekommt er seine Macht zurück. Und ich finde es total spannend, dass er ja auch nochmal ausdrückt, darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht. Und wer stolz einherschreitet, den kann er demütigen. Also das ist eine Aussage von einem babylonischen König über den Gott von Israels, über das Volk, das er besiegt hat. Merkt ihr das, diese wow, was für eine krasse Aussage von diesem König, dass er sowas über diesen Gott aussagt. Aber das kann er nicht einfach aussagen, weil er irgendwie zu einer Erkenntnis kommt. Auf diesem Weg gibt es Daniel, der relevant bleibt, der relevant in dieser Kultur bleibt und diesem König hilft, zu dieser Aussage zu kommen. Er spielt auch ganz stark Gott mit, aber auch Daniel kommt da rein, der ganz stark wirkt. Und für mich ist das nochmal ganz persönlich in dieser Welt, in der wir leben, nochmal eine Riesenhoffnung, die wir haben, dass wir sehen, wer hat das Ganze in der Hand. Ich habe das mit dieser Frage, who's the boss? Gott, Jesus. Jesus hat es in der Hand. Jesus hat es in der Hand. Auch heute noch. Jesus hat das in der Hand. Und wisst ihr, das löst in mir eine Hoffnung aus, dass ich weiß, okay, da gibt es einen Gott, der Liebe ist, der gerecht ist. Und der hat das Ganze in der Hand. Der hat es in der Hand. Jesus hat das in der Hand. Und wisst ihr, das hilft mir auch persönlich, zu sagen, wow, dieser Jesus hat nicht nur diese Welt in der Hand, sondern er hat auch die Kirche in der Hand. Weil manchmal ist es auch nicht so geil in der Kirche. Also, genau. Ihr kriegt vielleicht das auch ein bisschen mit, was läuft in Kirchen und genau. Also eben, da Jesus hat es in der Hand und es hilft mir auch nochmal zu sagen, es ist nicht meine Kirche, sondern es ist die Kirche von Jesus. Stammi Alzey ist nicht eure Kirche. Es ist die Kirche von Jesus. Ihr seid natürlich ein Teil davon. Aber er ist der Boss. Ihr habt es vorhin da ausgedrückt. Er ist im Zentrum. Ja? Also das gibt eine wahnsinnige Hoffnung, zu wissen, wow, dieser Jesus hat das in der Hand. Und er ist am Ruder. Er ist es, der es in der Hand hat. Es gibt mir persönlich eine Hoffnung, vielleicht ist es auch so für dich in deinem Leben, dass du eine Hoffnung hast, dass du weißt, okay, dieser Jesus hat es in der Hand, dieser Jesus hat dein Leben in der Hand. Und es gibt euch als Kirche eine Hoffnung, zu wissen, dass dieser Jesus eure Kirche in der Hand hat, dass er das Zentrum ist. Es ist die Kirche von Jesus. Und vielleicht merkt ihr, dass ihr manche Situationen habt, wo ihr merkt, wow, bin ich unzufrieden oder oh, es geht nicht voran oder das passt nicht. Aber hey, es ist seine Kirche. Wir dürfen gerne zu ihm kommen und ihm das alles sagen, aber es ist seine Kirche. Er hat das in der Hand. Ich möchte wieder dorthin gehen und einfach nochmal sagen, okay, lass uns das nochmal bewusst machen und nochmal sichtbar machen, dass das seine Kirche ist. Und ich sage jetzt nicht, welche Gruppe es war, aber die eine Gruppe, die eine Aussage getroffen hat, hat auch noch eine andere Aussage getroffen. Und die haben gesagt, naja, bei längerem Hinschauen haben wir dann doch gemerkt, wie viel Gott eigentlich da auch am Tun ist, wie viel da eigentlich auch passiert. Und ich möchte euch jetzt mal einladen, genau das nochmal sichtbar werden zu lassen. Wie viel Gott denn auch tut in der Stamme Alzey, in eurem Leben. Und ich lade euch einfach ein, dort am Tisch, wo ihr seid, 3 bis 4, ihr habt so Kärtchen auf dem Tisch, Kärtchen zu schreiben, wo ihr nochmal draufschreibt, hey, dort haben wir Gott erlebt, dort hat er was verändert, dort hat er gewirkt, dort haben wir Frucht gesehen von seinem Wirken. Also Zeugnisse, wo ihr was mit diesem Jesus, der das in der Hand hat, erlebt. Wo ihr auch als Kirche erlebt, wow, da ist Jesus am Wirken. Okay? Einfach nochmal eine Viertelstunde, sammelt die kurz und dann dürft ihr die hier vorne hinbringen und einfach mal hinlegen.
In der Gemeinschaft der Stadtmission oder?
Also gerne, aber du darfst es auch außerhalb machen, aber gerne auch fokussiert auf die Stammi. Genau. Aber wenn euch nichts einfällt, dann erweitert ihr den Kreis. Noch nicht? Ja, jawohl, super. Vielen Dank. Danke, dass ihr die Zettel schon teilweise vorgebracht habt. Die anderen dürfen das nachher nochmal machen. Ich möchte nochmal ganz kurz in diese Geschichte von Daniel hineingehen und nochmal mir das anschauen. Wer bist du? Also könnt ihr euch vorstellen, dass es was gemacht hat mit Daniel, als er gemerkt hat, dass Gott am Wirken ist. Als er gemerkt hat, hey, ich mache meine Erfahrungen mit Gott. Und dieser Gott ist am Wirken. Als er gemerkt hat, wow, obwohl ich Gemüse esse, werde ich hier prächtig und entfalte mich wunderbar. Ich kann diesem König sagen, was der Traum bedeutet und diese Wendung in der Ansicht vom König nimmt es, weil Gott so am Wirken ist. Das hat was verändert in Daniel. Das hat eine Auswirkung gehabt. Das hat ihm geholfen, relevanter zu leben. Das gibt ihm Sicherheit, weil er merkt, wow, dieser Gott, ich erlebe ihn, ich erfahre ihn. Und das ermutigt ihn, weiter treu zu bleiben. Und ihr dürft nachher einfach mal hierher kurz kommen und euch ansehen, was Gott durch euch, durch die Stammi Alzey tut. Es ist einfach echt bewegend, hier hinzuschauen und zu sagen, wow, wir sehen so viele Kärtchen hier auf dem Boden liegen. Also Gott wirkt durch euch in Einsatz, durch euren Dienst, ist Gott am Wirken. Also ich bitte euch, das unbedingt wahrzunehmen und in euer Herz aufzunehmen. Ja, dass es da was verändert und nochmal zu sagen, dass ihr noch stärker merkt, wow, Gott ist am Wirken. Gott ist am Wirken in der Stammi Alzey. Es verändert. Es verändert euch. Also lasst euch da wirklich ermutigen davon. Ihr dürft danach nochmal vorkommen und auch nochmal draufschauen. Manche Dinge kann man lesen, manche nicht, aber das ist okay. Ich gehöre auch zu denen, wenn man nicht so gut lesen kann, genau. Cool. Ich will nochmal in eine sehr ähnliche Geschichte hineingehen. Dieser Daniel, der nimmt ganz viele Könige mit in Babylon. Ich glaube, es sind 6 Stück, wo er erlebt, wo er mitnimmt und ja, wo sich immer wieder was verändert und so. Und die nächste Geschichte beginnt so. König Belsasar machte ein herrliches Mahl für seine 1000 Mächtigen und soff sich voll mit ihnen. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen und mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Also, was wir hier lesen können, hey, da findet eine Party statt. Eine richtige Party, okay? Also, die lassen es so richtig krachen. Okay, und dieser Touch von dieser Party ist, also der König bringt auch seine ganzen Frauen und Nebenfrauen mit und hat dort alle Mächtigen und so versammelt. Okay, also das muss abgegangen sein auf dieser Party und die haben wirklich getrunken und gesoffen. Und wenn du das so liest, dann denkst du, ja gut, die haben halt mal gefeiert. Ist ja auch mal cool, wenn man feiert und die Frage, wie stark man feiern muss und so. Aber wenn du weißt, was die Situation ist, die Situation ist folgende. Also dieses Reich Babylon ist kurz vorm Fallen. Denn vor den Stadtmauern stehen schon die Perser und die Meder, die greifen die Babylonier dort an. Also du musst dir vorstellen, wie, hey, hier drin findet eine richtig große Party statt und draußen, gerade drumherum, steht schon der Feind da und will dich eigentlich vernichten. Okay, und der König holt die alle nochmal zusammen und feiert dort. Und jetzt ist nicht ganz klar, warum er das macht. Manche sagen, er hat sich so sicher gefühlt. Also Babylon hatte so viel Vorrede, dass sie sagen, die konnten 20 Jahre lang hinter ihren Mauern aushalten. Und das war ihr Stolz. Und sie sagen, naja gut, wir feiern hier eine Party und ihr könnt draußen euch bekriegen und versuchen anzugreifen, aber ihr werdet nie reinkommen. Andere sagen auch, naja gut, also er wollte da einfach nochmal seinen inneren Zirkel auch zusammenhalten und einfach nochmal mit denen zusammenzukommen und gucken, dass sie ihm loyal bleiben, dass keiner ihn verrät und die Tore aufmacht, dass die Leute reinkommen könnten. Also wir wissen es nicht genau, aber dieser neue König ist in einer Situation, wo er merkt, oh, es könnte zu Ende gehen und der feiert eine riesen Party. Und er ist so übergeschnappt, dass er sagt, okay, hey, ich hole mal diese goldenen Gefäße und silbernen Gefäße, die damals bei der Eroberung von Jerusalem nach Babylon gekommen sind. Und hey, wir wollen die nutzen, diese Gefäße, um daraus zu trinken, daraus zu saufen und zu feiern. Und dann passiert Folgendes. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand. Die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand im Königspalast. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Da entfärbte sich der König und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass seine Glieder schwach wurden und ihm die Knie schlotterten. Okay, also der feiert und er feiert und plötzlich kommt diese Hand, die an diese Wand schreibt. Und dieser König merkt auf einmal, wow, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Irgendwas passiert und er hat Angst und ist unzufrieden. Und der will, dass man ihm das deutet, was da jetzt passiert. Aber keiner kann das deuten. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Und dann sagt die Mutter von ihm, hey, da gibt's noch diesen Daniel. Und dieser Daniel ist gar nicht mehr bei diesen dabei, oder? Bei dieser Feier. Das zeigt auch ein bisschen, okay, also der neue König hat Daniel auch irgendwie abgeschoben. Vielleicht irgendwie in den Keller oder weiß es ich wohin. Also er hat nicht mehr diese Macht, die er vorher inne hatte. Aber dann lassen sie ihn rufen. Und dieser Daniel sagt, aber du, Belsasar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern hast dich gegen den Herrn des Himmels erhoben und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen. Und du, deinen Mächtigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt daraus getrunken. Dazu hast du die silbernen, goldenen, bronzenen, eisernen, hölzernen, steinernen Götter gelobt, die weder sehen noch hören noch etwas wissen können. Denn Gott aber, der deinen Odem und all deine Wege in seiner Hand hat, hast du nicht verehrt. Darum wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben ist. So aber lautet diese Schrift, die dort geschrieben steht. Mene, mene, tekel, upach, sin. Okay, also Daniel kommt und sagt, hey, du kennst doch eigentlich die Geschichte, die, deinem Vater passiert ist, diesem König davor passiert ist. Und jetzt bist du da und du demütigst dich nicht. Und genau deshalb passiert jetzt genau das, dass dieser Gott eingreifen wird und dir das Königreich wegnehmen wird. Er legt es dann auch nochmal aus und sie bedeutet dies. Mene, das ist Gott, hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Peres, das ist dein Reich, ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Okay, also Daniel kommt jetzt vor diesen König. Und dieser König behandelt ihn und sagt, na, bist du einer von diesen, von Jerusalem geholten, von denen, die wir hierher gebracht haben, die mein Urgroßvater hierher gebracht hat, bist du einer von denen? Und Daniel war eine Person, die wirklich Macht hatte, die wirklich das Reich auch geprägt hat und so. Und er behandelt ihn so als Weggeführten. Und er stellt ihn dorthin und er bietet ihm Sachen an und Daniel sagt, ich will das alles gar nicht, aber ich sag dir, was diese Aussage bedeutet. Und dieser Daniel geht in diese Position und sagt ihm den Untergang von seinem Reich an. Und sagt ihm eigentlich, hey, also du bist am Ende. Du bist wirklich am Ende und du siehst es noch nicht mal. Du bist am Ende und du siehst es nicht. Du feierst hier eine Riesenparty, obwohl die Feinde schon vor deiner Tür stehen. Du bist sowas von am Ende und du siehst es nicht und nimmst es nicht wahr. Und das ist nochmal ein Punkt, wo ich nochmal so spannend finde, dass Daniel da nochmal drauf aufmerksam macht und sagt, okay, dieser Gott nimmt dir dieses Reich. Er hat es in der Hand und er nimmt dir das weg. Aber du siehst es noch nicht mal. Und ich weiß es nicht, wie es dir geht oder wie es uns geht, dass manchmal Dinge uns im Weg stehen, damit wir das gar nicht sehen können. Oder ich glaube, dem König, der war so stolz, dass er nicht sehen konnte, dass sein Reich gerade am Fallen ist und er eigentlich genau die falschen Entscheidungen trifft, indem er sagt, naja gut, wir machen jetzt einfach eine Party und feiern und hey, uns kann eh niemand was antun, weil ich bin der Mächtigste und der Tollste und so weiter. Also wie oft sind wir an Punkten in unserem Leben, wo wir manchmal das Umfeld, die Wahrheit, das gar nicht so ganz wahrnehmen. Also ich mache euch ein Beispiel. Ich habe drei Töchter und die eine, die größeren, die spielen super gerne Fußball und manchmal sagen die auch zu der Jüngsten so, du musst jetzt auch mal mitspielen. Und dann haben wir so zwei Tore im Hof, dann spielen die Fußball und da hat letzt eben die jüngste Tochter gegen die mittlere Tochter gespielt, also 8 und 12, okay, das ist der Unterschied. Und dann hatte da natürlich die 12-Jährige gewonnen, oder? Und die hat sich abgefeiert und hat gesagt, oh cool, ich bin so gut und yeah und Ronaldo hier gemacht und alles Mögliche und so. Und ich habe das so ein bisschen mitgekriegt und dann habe ich gedacht, ja okay, und ich bin dann rausgegangen und dann hat sie gesagt, oh Papa, ich bin so gut und so und da hat so ein bisschen von sich geschwärmt, darf sie ja auch und so, aber ich habe so realisiert, okay, könnte vielleicht auch an dem Verhältnis liegen, dass du gerade gegen deine jüngere Schwester spielst. Und dann habe ich gesagt, ja komm, dann lass mich doch mal mitspielen, ich spiele bei deiner Schwester mit. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass sie dann doch nicht mehr ganz so überzeugt von sich war. Aber das sind so Momente, wo ich gedacht habe, manchmal geht es uns im Leben vielleicht genauso, als wir denken, oh, wir machen das so gut oder wir machen das so richtig oder wir sind vielleicht manchmal auch überzeugt von uns oder manchmal sehen wir das gar nicht wirklich oder nehmen das gar nicht wirklich wahr. Was denn so eigentlich unsere Wirkung ist. Manchmal ist es ein Stolz, manchmal sind es andere Dinge, die uns das, was so um uns herum geht, gar nicht mehr richtig wahrnehmen lässt. Und ich glaube, genau das passiert auch bei diesem König, der ist so stolz, dass er das gar nicht mehr wahrnimmt, was da passiert. Und die Frage ist natürlich auch an euch als Kirche, ja, haben wir manchmal blinde Flecken, wo wir gar nicht wahrnehmen, wo wir manchmal denken, ah gut, ja, läuft ja alles oder läuft alles schlecht oder läuft alles oder also nehmen wir Punkte gar nicht mehr wahr, nehmen wir gar nicht mehr wahr, wo vielleicht Gott wirken möchte, wo er uns vielleicht einsetzen möchte, wo er uns gebrauchen möchte. Feiern wir vielleicht unsere eigene Party hier drin, vielleicht nicht mit so viel Wein. mit allem Möglichen. Aber vielleicht feiern wir als Kirche auch einfach eine Party und um uns herum geht die Stadt, die Welt zugrunde. Nein, oder genau, brüchte vielleicht unsere Hilfe. Also deshalb möchte ich noch mal da reingehen und nochmal fragen, okay, hey, wo sind vielleicht auch Punkte, wo wir als Kirche, wo ihr als Stammi Alzey sagt, okay, da wollen wir nochmal hingucken. Und es gibt so eine Methode, die heißt Stop, Start, Continue, also stoppen, starten oder weiterführen. Und ihr habt wieder Zettel auf eurem Tisch. Und was habe ich geschrieben? Genau, du darfst, also ihr als Tisch, wohl bemerkt, nicht ihr alleine, sondern ihr als Tisch, ihr dürft genau 3 Zettel pro Kategorie machen. Und da schreibt ihr drauf, wo ihr sagt, naja, also, hey, das müssen wir unbedingt weitermachen. Also, hey, die Kirche, Stammi Alzey, muss auf jeden Fall Gottesdienste weitermachen zum Beispiel. Oder Lobpreis im Gottesdienst. Ja? Oder ihr sagt, naja, also Lobpreis im Gottesdienst braucht man nicht. Können wir eigentlich stoppen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ihr das schreibt, aber das ist einfach ein Beispiel, genau. Aber ihr könnt einfach sagen, okay, hey, eigentlich gibt es so 3 Dinge, die machen wir, aber brauchen wir die wirklich? Helfen die uns wirklich, das umzusetzen, wer wir eigentlich sind oder wer wir sein wollen? Ihr könnt auch nochmal einen Blick dorthin werfen, oder? Wo ihr sagt, okay, sind das die Dinge, wo wir gerne leben würden? Und dann auch nochmal dieser Punkt, okay, was wollen wir denn starten? Wo wäre es denn eigentlich mal dran? Das wäre so wichtig, dass wir das als Kirche machen. Und wir schreiben das einfach mal auf. Das heißt noch nicht, dass es gerade morgen beginnt. Aber hey, das wäre mal ein interessanter Gedanke, dass wir uns da, dass wir da mal einen Schritt weiter gehen. Und wisst ihr, meistens, wenn man das macht, ist Start ganz einfach. Es ist auch einfach Continue. Aber das hier ist gar nicht so einfach. Und es bedeutet auch nicht, dass ein Dienst oder sonst irgendwas nicht so viel wert ist, oder? Lasst mich euch das gleich sagen, weil wenn da nämlich nachher euer Dienst draufsteht, wenn da nachher Worship draufsteht, dann begegnet ihr vielleicht den Worshipern nachher mit einem roten Kopf. Nein, also genau. Also das macht was mit euch, oder? Aber ich lade euch trotzdem ein und zwing euch dazu, 3 Sachen zu finden pro Kategorie, okay? Also auch 3 Stoppsachen. Ja, ich lege die hier vorne hin, ihr dürft die nachher einfach nach vorne bringen und hinlegen. Okay? Einfach nochmal mit diesem Gedanken von wer ihr auch sein wollt, was Gott schon auch getan hat, wo ihr vielleicht auch merkt, oh, da sind wir eigentlich krank, müssen wir eigentlich krank geschrieben werden. Okay. Genau, einfach, ist egal, welche Farbe der Zettel hat, 3 Stück pro Kategorie. Okay, ich danke euch, vielen, vielen Dank. Wie zu erwarten waren, haben wir ein paar weniger bei Stopp und mehr bei Start. Genau. Aber vielen, vielen Dank. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück. Wir bündeln das gleich nochmal, alles in allem. Genau. Ihr merkt vielleicht schon, ich habe euch auch schon am Tisch diskutieren lassen und vielleicht habt ihr auch gemerkt, na, der eine hätte gerne das gestoppt, der andere hätte gerne das oder das weiter. Also da ist schon ein kleiner Filter eingebaut. Genau. Super, vielen Dank. Ich will nochmal mit euch jetzt in die coolste Geschichte von Daniel eintauchen. Finde ich zumindest, als ich Kind war, habe ich die geliebt, diese Geschichte. Ich liebe sie eigentlich auch jetzt noch, wenn ich ehrlich bin, mag ich die total. Genau, Daniel ist bei dem 6. König, Darius ist der König, jetzt da und mittlerweile ist er schon über 80 Jahre. Okay, also nur kleine Klammerbemerkung, der war als Teenager oder Jugendlicher super relevant und er war als über 80-Jähriger super relevant. Also gibt keine Ausreden mehr von wegen Alter oder sonst was. Okay? Nee, aber Gott hat ihn natürlich auch befähigt, aber Gott befähigt uns auch. Also dieser Geist, der in Daniel war, den gibt es auch heute noch. Okay, aber ihr merkt mein Plädoyer dafür. Cool, ich steige ein in diese Geschichte und vielleicht denkst du, naja, Daniel hätte eigentlich anders leben sollen. Also Daniel hätte Kritik üben müssen. Also die ganzen Könige, die durchgemacht haben, und wir lesen in der Bibel, wie menschenfeindlich die waren, wie brutal die waren, wie die Kriege gemacht haben. Da gibt's Stellen, wo also so brutal hätte man den Krieg nicht führen müssen. Krieg ist immer brutal, aber so brutal hätte man es nicht machen müssen. Also hey Daniel hätte, also der hätte Kritik üben müssen. Vielleicht bist du aber auch da, dass du sagst, naja, also Daniel, der hätte seinen Einfluss, den er hatte oder auch hat, eigentlich nutzen müssen, um dieses Königreich zu stürzen. Oder bist dort und du sagst, naja gut, also Daniel hätte sich aus all diesen Geschäften zurückziehen müssen. Also der hätte sich wirklich einigeln sollen. Der hätte gesagt, also dem König, den dehne ich überhaupt nicht. Aber das macht er nicht, Daniel. Er macht nichts von dem, sondern er bleibt relevant. Er lässt sich nicht absorbieren, er schottet sich nicht ab, sondern er bleibt relevant und hilft dieser Kultur. Wir sehen das auch wieder in dieser Geschichte. Und da will ich einfach nochmal sagen, hey, ist vielleicht Daniel nicht ein Modell für uns, wie wir uns einbringen können in der Gesellschaft, in der Politik, in Zeiten, wenn das Christentum nicht mehr tonangebend ist. Ist Daniel vielleicht ein Modell für uns persönlich, aber vielleicht auch als Kirche, dass wir uns genauso verhalten, dass wir relevant in diese Zeit hineinwirken. Genau. Gott erreicht durch den Dienst von Daniel das Herz der Herrschenden. So relevant war dieser Daniel, solchen Einfluss hatte er. Und das hat er nicht geschafft mit Absorbieren und nicht geschafft mit der Abschottung, sondern indem er relevant geblieben ist für die Kultur. Und wie hat er das gemacht? Dort will ich jetzt hinkommen mit euch. Wir gehen nochmal durch diese Geschichte. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Also dieser Darius übernimmt dieses babylonische Reich und er sagt, okay, wir bauen das ein bisschen anders auf. Wir bauen da Statthalter auf und über die Statthalter setzen wir wieder Fürsten ein und die sollen das alles leiten. Also der baut eine Hierarchie auf und es gibt genau drei Fürsten, die über diese verschiedenen Bereiche zu führen und zu leiten haben. Und Daniel ist einer von denen und der Strich sticht so heraus, dass dieser König denkt, na gut, Daniel ist so gut mit seinen über 80 Jahren, der ist so gut, hey, den will ich über alle setzen. Der macht es so gut. Das kriegen die anderen mit und ihr könnt euch vorstellen, die sind nicht ganz so happy damit. Die sagen, oh nein, Daniel über uns, der wird nochmal über uns gestellt, oh, das wollen wir nicht. Genau, das führt dazu, dass sie sagen, also wir müssen irgendwas finden, um diesen Daniel zu Fall zu bringen. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Treue zum Gesetz seines Gottes. Also das ist eine Aussage, dass die Feinde oder die diesen Daniel beneiden, über Daniel machen. Der lebt so relevant, dass die sagen, also wir werden nichts finden, außer in der Treue zu seinem Gott. Das ist eine coole Aussage. Also wenn das später mal an meinem Grab jemand über mich sagt, schöne Sache. Und deshalb haben sie eine Idee. Und da sagen sie Folgendes. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm. Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte, die Befehlshaber alle gedacht, es soll ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das niemand aufheben kann. Also die kommen, die schmeicheln diesem König, oh, du bist der Größte und so. Und hey, wir haben eine Idee, weil du der Größte bist, lassen wir dieses Gesetz. Und die nächsten 30 Tage darf man nur dich anbeten, nichts anderes. Weil du ja so groß bist. So verkaufen sie das, oder? Sie wollen eigentlich was ganz anderes. Aber das ist die Situation. Das Gesetz kommt zustande. Und Daniel reagiert darauf. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Also wie reagiert Daniel wiederum auf diesen Druck, die ihm die Kultur, die das Umfeld, in dem er ist, ihm macht? Schottet er sich ab? Schließt er alle Fenster und alle Türen und alles in seinem Haus und betet in seinem stillen Kämmerchen? Oder sagt er, na gut, okay, dann warte ich halt 30 Tage. Ist ja auch nicht so schlimm, 30 Tage ohne Gebet mit Gott, come on. Gott weiß schon, was ich in meinem Inneren denke und ist doch okay. Der macht genauso weiter, wie er vorher. Der sagt, nee, ich bete einfach weiter. Ich bete dreimal täglich Richtung Jerusalem. Und ich tue das mit offenen Fenstern, egal ob sie mich sehen oder nicht. Also der geht dieses Risiko ein und betet. Da befahl der König, Daniel herzubringen. Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Oder die so neidisch sind auf diesen Daniel, die sehen das und realisieren das und sagen das dem König. Und du König, du hast doch aber gesagt, jetzt muss er in die Löwengrube. Und der König will eigentlich gar nicht, aber er hat es halt gesagt. Und sie haben ja so ihn reingelegt, dass es ja auch keiner ändern darf. Und so kommt es, dass Daniel in diese Löwengrube kommt. Warum? Weil er weiter gebetet hat, wie vorher auch. Und dieser König sagt ihm noch, hey, ich hoffe wirklich, dass dein Gott, dem du so treu dienst, dass der dir hilft. Also der König, der will das eigentlich gar nicht. Und er hat die Hoffnung, dass dieser Gott eingreifen wird. Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzungen an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Oder Daniel ist, ihr kennt diese Geschichte, Daniel ist in der Löwengrube und die Löwen greifen ihn nicht an. Und er wird wieder rausgezogen. Warum? Weil er seinem Gott vertraut hat. In dieser Situation, wo so viel Druck auf ihn kommt, vertraut er wieder seinem Gott. Und da sind wir wieder bei der Geschichte vom dritten Kapitel. Seine drei Freunde, die haben genau so auf diesen Gott vertraut. Und so auch Daniel, der vertraut Gott, dass er ihm helfen wird. Und ich finde es so schön, wo das dann hinführt. Das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Denn er ist ein lebendiger Gott, der ewig bleibt und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und ein Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Also dieser König macht so eine Aussage. Der hat ein Riesenreich. Und was sagt er? Also dieser Daniel und seine Geschichte mit diesem Gott bewegt mich so sehr, dass ich zu dieser Aussage komme, dass ich zu diesem Lob, zu diesem Preis über diesen Gott komme. Und ich glaube, Daniel hat es getan und war so relevant, weil er, und ich benutze jetzt ein Bild, wie als eine Art Botschafter agiert hat. Okay, also ich finde das ein ganz tolles Bild. Was macht ein Botschafter? Ich habe euch das mal versucht, da aufzuschreiben. Er hat Klarheit über die eigene Identität. Okay, also ein Botschafter in einem anderen Land, der weiß, okay, aus diesem Land komme ich, also das ist meine Identität. Ein guter Botschafter. Ich weiß, dass es auch andere gibt. Also genau, das vielleicht noch dazu gesagt. Dies verhindert, dass der Botschafter sich auf falsche Weise in die Gastkultur absorbieren lässt. Okay? Also der kennt seine Identität. Der Botschafter kennt seine Identität. Dann, er ist ein Kenner und Liebhaber der Gastkultur. Wer diese Gastkultur nur negativ sieht oder sie nicht kennenlernen will, kann kein guter Botschafter sein. Also der Botschafter, der kennt seine Identität, aber der kennt auch die Kultur, in der er sich befindet. Und der hat eine Wertschätzung gegenüber dieser Kultur. Sein Ton ist nicht fordernd, sondern bittend. Hier kommt Demut zum Tragen, welche das Herz der Herrschenden gewinnen kann und Vertrauen weckt. Er hat Weisheit, Lösungen zu finden, die auch für die lokale Regierung und Gesellschaft lebbar sind. Also Daniel, also ein Botschafter, der tritt nicht auf und sagt, also guck, ihr müsst es so oder so oder so machen, sondern der wirbt darum, der bittet, der bringt einen Vorschlag, der bringt eine Lösung. Und dann, er ist kein Spion, der seine wahre Herkunft verbirgt, sondern vertritt sein Heimatland nötigenfalls auch unter Gefahr. Okay, also der steht auch ein für das, was sein Heimatland ausmacht. Okay, also so würde ich mal einen guten Botschafter beschreiben. Und ich glaube, genau das sind Dinge, die Daniel nutzt in seinem Leben. Ich habe das mal versucht, noch mal so ein bisschen durch seine Geschichte hindurch zu gehen. Also Entscheidungen werden nicht von Daniel, sondern von den lokalen Machthabern getroffen. Und Daniel gesteht das ihnen auch zu. Also der geht nicht zu dem Kämmerer und sagt, übrigens, ich esse jetzt nur noch Gemüse. Sondern der sagt, hey, ich habe einen Vorschlag, wie wäre denn das? Wäre das eine Option? Und der Kämmerer sagt, okay, lass uns das mal 10 Tage testen. Er kommt in einer bittenden, nicht in einer fordernden Haltung. Okay, also der bittet darum. Er hat die Weisheit, Daniels Vorschläge sind für die lokalen Entscheidungsträger lebbar. Also er kommt mit guten Ideen und das hat eine Auswirkung für die Kultur. Die sagen, ja, das ist eine gute Idee, komm, das machen wir, das bringt uns voran, das ist wertschätzend, das hilft. Ihm ist bewusst, was seine Identität und Zugehörigkeit ist. Er ist ein bibelgläubiger Jude mit entsprechenden Werten und religiösen Überzeugungen. Also Daniel weiß ganz genau, wer er ist. Er wird zu einem Kenner der lokalen Kultur und entwickelt eine Liebe für Babylon. Okay, also der kennt diese Kultur und er lässt sich da rein und er will sie auch kennenlernen. Der schottet sich nicht ab, sondern der sagt, ich will das kennenlernen. Respekt und seine Liebe für Nebukadnezar hat er auch noch, genau. Daniels Art weckt Vertrauen und Respekt bei den Höchsten. Okay, also der hat wirklich Wirkung auch. Der entfaltet eine Wirkung, der ist relevant. Nötigenfalls vertreten er und seine Freunde ihren Glauben, ihre Herkunft und Identität unter Todesgefahr. Okay, also Daniel ist für mich nicht der sich absorbieren lässt, der aufgeht in dieser Kultur. Er ist auch nicht derjenige, der sich abschottet, sondern der ist für mich derjenige, der relevant bleibt, als Botschafter unterwegs ist. Und ich finde das ein tolles Bild und würde gerne mit diesem Bild auch schließen, dass wir sagen, hey, wir als Kirche, wir als Christen, in der Kultur, die sich verändert, dürfen auch als Botschafter unterwegs sein. Wir dürfen wissen, wer wir sind, was unsere Identität ist. Und diese Identität soll unsere Beziehungen, unser Handeln prägen. Wir sollen uns nicht abschotten. Wir sollen uns nicht aufgehen in der neuen Kultur, sondern wir wollen relevant leben. Aber wenn wir unter Druck kommen, stehen wir auch ein für unseren Glauben. Aber wir wollen auch das Gute für unsere Stadt. Wir wollen das Gute für unsere Nachbarn, für unsere Umgebung. Wir schauen nicht nur nach uns als Stammi Alzey, wie unsere Gottesdienste oder sonst was sind. Das schauen wir auch danach, aber wir gehen auch raus in die Stadt und helfen und sind dabei und wir überlegen mit der Gemeinde zusammen. Was könnten wir als Kirche, der Gemeinde, der Gesellschaft anbieten? Als Botschafter. Und deshalb lade ich euch jetzt nochmal ein am Tisch, dass ihr sagt, okay, dass ihr nochmal sagt, okay, hey, wir wollen als Tisch nochmal ins Gebet gehen. Und einfach als Tisch nochmal ein Kärtchen benutzt, wo ihr sagt, okay, das ist der nächste Schritt, den wir gehen müssen. Aber nicht, dass ihr sagt, okay, wir diskutieren da jetzt drüber, sondern dass ihr nochmal gemeinsam betet und dann sagt, okay, hey, wir glauben, es wäre schön und spannend, wenn wir als Gemeinde diesen Schritt als nächsten tun. Okay? Und das kann vielleicht sein, dass ihr sagt, naja, wir müssen noch mal ein bisschen an unserer Identität arbeiten. Vielleicht sagt ihr noch mal, okay, hey, wir wollen da noch mal dran. Oder vielleicht sagt ihr auch, naja, cool, wir müssen noch ein bisschen mehr das feiern, was Gott getan hat. Vielleicht kommt ihr auch noch mal aus diesem Gesundheitscheck heraus und sagt, hey, bei uns ist aufgefallen, also der Heilige Geist spielt überhaupt gar keine Rolle. Oder ich weiß es nicht, was ihr vielleicht rausgefunden habt. Oder ihr sagt, naja, also wir haben beim Starten was hingeschrieben, das müssen wir unbedingt machen. Oder ihr sagt, naja, also halt, wir müssen unbedingt was stoppen. Das ist unser nächster Schritt. Um als Botschafter unterwegs zu sein, um als eine relevante Person, als eine relevante Kirche in dieser rasant veränderten Welt zu wirken und mit dieser Botschaft von Jesus Christus zu kommen. Okay, also eine Sache, ihr habt eine Viertelstunde Zeit dafür. Und dann frage ich jeden Tisch einmal ganz kurz durch und dann gibt's Mittagessen.